Probenzimmer, der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Bei der Matinee zu der Uraufführung der Oper Voicekiller hatte ich die Gelegenheit, mit dem Komponisten Miroslav Zrnka über sein Werk zu sprechen, sowie auch mit der Regisseurin Cordula Deuper, dem musikalischen Leiter Finnegan Downey-Dear, meinem Dramaturgenkollegen Marc Schachzig und nicht zuletzt mit dem Hauptdarsteller Seth Carrico, der die Rolle des Private singt. Miroslav Zrnka, ein tschechischer Komponist, 1975 geboren und ich glaube, der wichtigste Komponist seiner Generation in seinem Heimatland, einer der prägenden Komponisten auch dieser Generation, mit Opernaufträgen an der Bayerischen Staatsoper, für die Semperoper hast du komponiert, für die Münchner Opernfestspiele, dein Orchesterstück Super Organism wurde gerade von den Berliner Philharmonikern gespielt und Voicekiller ist ein Auftragswerk des Musiktheaters an der Wien, das eine lange Vorgeschichte hat, das auch ausdrücklich für diesen Raum, für dieses Theater hier an der linken Wienzeile geschrieben worden ist. Es ist ein Kriminalfall, ein historischer Kriminalfall aus den eines Serienmörders in Australien des Zweiten Weltkriegs nach einer wahren Geschichte, steht auf der Partitur. Und Marc, du hast dich sehr ausführlich und sehr intensiv mit dieser wahren Geschichte beschäftigt, auch anhand der Dokumente, die es darüber gibt. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen, was ist denn eigentlich die wahre Geschichte, auf der diese Oper basiert?
Naja, was eine wahre Geschichte ist, ist ja immer so eine Sache und nicht so ganz leicht festzustellen. Uns hat in der Beschäftigung damit, auch deshalb, weil wir sozusagen mit Material angefangen haben, uns Gedanken zu machen, bevor wir die Partitur hatten, natürlich die Frage beschäftigt, was sind die Quellen, auf die die Autoren, also neben Miroslav Zrnka auch Tom Holloway, sein Librettist, mit dem er seit langem zusammenarbeitet, was sind die Quellen, auf die sie zurückgreifen können und wie können wir uns darauf vorbereiten, sozusagen zu verstehen, was wir bekommen, wenn wir es bekommen. Und das war ein sehr interessanter Prozess, denn der Name des Täters ist sozusagen erstmal nicht im Vordergrund, sondern der heißt einfach Private in der Oper. Und wir sind aber natürlich dieser Spur gefolgt, was lässt sich herausfinden über den Kontext. Und was sich da abgespielt hat, hat sich vor allen Dingen im Mai 1942 abgespielt in Australien. Eine amerikanische GI hat dort drei Frauen getötet. Und der Großteil der Quellen, die ich selber gesehen habe, besteht aus den Prozessakten, die im Nationalarchiv in Australien sind, und mehreren Büchern, die es über den Fall gibt, die alle ganz stark mit den Presseberichten aus der Zeit arbeiten. Das heißt, es gibt bei dem, was ich jetzt sozusagen als Fakten präsentieren kann, zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist, was haben die australischen Polizeibehörden, was hat die amerikanische Militäradministration, die diesen Prozess durchgeführt hat, versucht zusammenzutragen, um zu einer Verurteilung zu kommen, dieses Täters, der ja schon festgenommen war. Und das andere ist, was hat die Presse veröffentlicht in dieser Zeit? Zum Teil wissen wir, dass die Presseberichte auch von der Polizei manipuliert war, weil sie wollten den Täter, der erstmal auch als Zeuge gesucht wurde, dazu animieren, sie zu kontaktieren, und darum haben sie sozusagen die Presse mit einbezogen in die Versuche. Sie haben natürlich Zeugen gesucht und so weiter. Aber es gibt auch diesen Punkt, den es wahrscheinlich bei allen Serienmordfällen gibt, dass sich Dinge verselbstständigen. Was ist passiert? Innerhalb von einem Monat sind in Melbourne drei Frauen ermordet worden. Die erste, Ivy MacLeod, hat an einer Straßenbahnhaltestelle gewartet mitten in der Nacht und wurde dort morgens gefunden. Die Fundsituation: ihre Kleidung war zerrissen worden, sie war aber nicht vergewaltigt worden, ihre Wertsachen waren noch da, deuteten von Anfang an auf ein Verbrechen, was weder Raub noch eine Beziehungstat ist eigentlich hin. Als der zweite Mord geschah, Pauline Thompson wurde auf den Stufen vor dem Boarding House, also der Pension, in der sie lebte, gefunden, auf einer relativ großen Straße, die eigentlich auch belebt sein dürfte. Auch dieses war eine Fundsituation. Auch in beiden Fällen wurde ein amerikanischer Soldat am Tatort gesehen von Zeugen oder vorher in Begleitung des Opfers gesehen. Und der dritte Mord ist dann nicht nachts geschehen, sondern quasi am Abend. Gladys Hoskin war auf dem Rückweg von der Arbeit und wurde dann gesehen, wie sie unter ihrem Schirm mit einem GI spazieren ging, sich mit ihm angeregt unterhielt. Und kurz danach wurde ein GI sehr schlammverschmiert gesehen. Am nächsten Morgen wurde die Leiche schlammverschmiert gefunden. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Und über diesen Schlamm konnte der Täter identifiziert werden. Es hatte noch zwischendurch Übergriffe gegeben, wo die Opfer überlebt haben. Da gab es Zeugen. Und es kam zu einer Identifikation. Und dann kam es auch sehr schnell zu einem Geständnis und zu einem schnellen Prozess.
Sag uns bitte noch mal einmal, denn ich bin sicher, es wissen nicht alle, was hat ein amerikanischer GI, was hat die US Army überhaupt in Australien zu suchen gehabt in der Zeit?
Genau, das ist natürlich etwas, was wir in Europa vielleicht nicht so im Bewusstsein haben. Es gab den japanischen Überfall auf Pearl Harbor und damit den Eintritt der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg, im Pazifischen Krieg. Die Japaner haben die Philippinen besetzt, die eine amerikanische Kolonie waren zu dieser Zeit. Und damit änderte sich die Sicherheitslage von Australien extremerweise. Australien hatte seine eigenen Soldaten 1939 nach Europa geschickt, um die Briten zu unterstützen im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Das heißt, es war keine Armee vor Ort. Die australischen Verantwortlichen wollten eigentlich ihre eigenen Soldaten zurückholen. Dann hat Churchill gesagt, dann verlieren wir den Krieg in Europa, das geht nicht. Und die Amerikaner haben sich dann bereit erklärt, Truppen zu stationieren in Australien. Und es waren quasi schon Truppen, die eigentlich für die Philippinen vorgesehen waren, die dann ausgestiegen sind, also sehr schnell danach. Und kurz danach hat man eben auch die Einheit, mit der der Täter dann nach Australien kam, stationiert in Melbourne, wo das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte im Pazifikkrieg war.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass Erinnerung gerade an solche Serienmorde eine sehr zwiespältige Sache ist, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Ist das ein Mordfall, der für diese Oper ausgegraben worden ist, oder ist das ein Fall, der in der australischen Öffentlichkeit bekannt ist und der einen gewissen, Teil der Erinnerungskultur des Landes ist?
Also da kann ich mich jetzt eigentlich nur auf Tom Holloway, den Librettisten, beziehen, der mir erzählt hat, dass in der älteren Generation in Melbourne das also ein sehr präsenter Fall gewesen ist, weil der eine ziemliche Panik ausgelöst hat. Die jüngeren Menschen kennen die Geschichte eher nicht. Er kennt sie, dazu kann Miroslav vielleicht noch was erzählen über seine aber eine Tante seiner Frau, so ist er drauf gestoßen, als er auf der Suche nach Stoffen war, die für mögliche Theaterstücke oder neue Opern in Frage kommen. Es gibt aber, das kann man, wenn man im Internet recherchiert, rausfinden, solche Lantern Tours, also so Gruseltouren, die man machen kann. Und man kann eben auch Orte besichtigen, an denen der Täter eingesessen hat und so. Und dadurch gibt es ein bisschen so einen urbanen Mythos darum, der aber nicht so präsent ist, wie man sich das jetzt vielleicht von außen vorstellt, wenn man ja gezielt danach sucht.
Miroslav, das Stichwort fiel gerade schon. Du hast gemeinsam mit dem Schriftsteller und Dramatiker Tom Holloway dieses Werk entwickelt. Wenn man in deine Werkliste guckt, und da gab es vorher die große Oper South Pole, da könnte man auf die Idee kommen, dass dich wahre Geschichten in irgendeiner Weise besonders anziehen. Aber ich habe auch gesehen, du hast auch mehrere Opern geschrieben, die gar nichts mit realen Geschichten zu tun haben. Dennoch die Frage, was hat dich an dieser Geschichte spontan gereizt? Was war der Anlass, der Kick zu sagen, das ist der Stoff zu einer Oper?
Mich interessieren wahrscheinlich zwei Sachen, bei denen erstmals egal ist, ob das wahre Geschichte ist oder nicht. Das eine ist, wie verhalten sich Menschen in extremen Situationen? Das habe ich rückblickend festgestellt, das hat irgendwie in unseren oder meinen Opern immer etwas zu tun. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt vergessen, aber ich werde mich erinnern.
Halt ihn gut fest. Wenn man sich das Werk anguckt, oder die Partitur zunächst mal, also wir sind ja alle noch in einem Stadium, wo wir diese Oper lesen können und auch ein bisschen hineinhorchen konnten, aber sie noch nicht in der Ganze wirklich gesehen und erlebt haben. Was man aber sehr schnell liest, ist, was nicht vorkommt. Also es gibt keine Militärmusik, obwohl das Militär eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt. Es gibt auch keinen 40er-Jahre-Swing, was ja der der Sound so ein bisschen dieser Zeit ist, auch dieser Zweiten Weltkriegsgeschichte, was ja möglich wäre. Du hast dich für einen ganz anderen Weg entschieden, oder dein Stil ist auch eine ganz andere Art der Vertonung. Es geht nicht um das Historische, sondern es geht um einen Sog, den diese Handlung entwickelt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich habe mich inzwischen an den zweiten Punkt erinnert, und das ist, warum für mich ist immer wichtig, warum ist das eine Oper, warum singt man und was hat als Gesang dafür eine Rolle? Und davon kommen wir eigentlich, dass die singende Stimme hat in dem Fall eigentlich eine absolut zentrale Rolle in einem gewissen Sinne als so dramaturgisches Element an sich. Und jetzt habe ich inzwischen deine zweite Frage vergessen.
Die zweite Frage war, da du dich nicht dafür interessierst, mit der Musik gewissermaßen Realgeschichte zu erzählen, eher so ein Strudel von Klängen uns eigentlich.
Ja. Das ist generell, was mich an der Geschichte interessiert, ist das ganze gesellschaftliche Prinzip, was dahinter steht. Warum gibt es überhaupt Serienmörder? Wie kommen sie aus der Gesellschaft? Wie treffen sie ihre Opfer? Wie kann die Gesellschaft das verhindern? Und wie ich mit der Geschichte arbeite, ist ein Weg einer absoluten Abstraktion, würde ich sagen. Also deswegen sprichst du ja davon, was es in dem Libretto dann nicht gibt. Also was es erstmals bei Tom in der ersten Fassung des Librettos eigentlich gab. Also wir haben so einen Vorgang, weil Tom ist eigentlich ein Playwright, wie sagt man das?
Ein Dramatiker.
Dramatiker, ja, genau. Und in der ersten Phase, wenn wir uns dann irgendwie vereinigen, dann er schreibt eigentlich fast ein Schauspiel immer, weil das so seine natürliche Art ist zu schreiben. Und ich benutze dann davon so etwa 25% und er überlebt das. Und das ist so, wie wir arbeiten. Und das heißt, ich habe aus der Geschichte eigentlich alles Konkrete rausgeschmissen. Also da gibt es keinen Bezug auf die konkrete historische Lage. Oder ist das jetzt ein Amerikaner in Australien? Es geht nur darum, es ist eine fremde Armee auf einem Gebiet, es ist ein Soldat. Es wird nicht mal gesagt, ob das jetzt ist oder damals. Also ich ziehe die Geschichte eher in den heutigen Zeitpunkt, weil zum Beispiel in dem Chor, was ich Crowd nenne, da habe ich alles, was Tom erstmals geschrieben hat für Libretto für Chor, das habe ich alles gestrichen und habe ihn um ganz neue Fassung da dann gebeten, weil ich wollte, dass der Chor sich so verhält wie die Gesellschaft, die eigentlich solche Sachen nur als Sensation nimmt und dann gleich wieder das Interesse verliert, was eigentlich dann überhaupt nicht ermöglicht, dass man bei diesen Fällen irgendwie in die Tiefe des Verstehens reinkommt, was es vielleicht künftig wieder verhindern könnte. Das heißt, der Chor singt nur so einsilbige Worte, die man heutzutage eher als Reaktion auf Instagram oder sowas schreiben würde, wo es absolut typisch ist, dass es irgendein hyperkomplexes Thema ist und drunter sind jetzt 2000 Kommentare, die eigentlich entweder aus einem Smiley oder aus irgendeinem so Ausruf und dann noch gibt es dazu Likes oder Dislikes. Also eigentlich erstmals gibt es eine Komplexität und dann gibt es etwas absolut Überschnelles, was überhaupt nicht der Sache hilft.
Du hast gerade in einem Nebensatz gesagt, dass das Singen und die Stimme der Geschichte innewohnt. In der historischen Geschichte war einer der Opfer tatsächlich Sängerin in Bars, im Entertainment-Bereich. In eurer Version bittet der Täter alle drei Opfer, dass sie für ihn singen. Welche Rolle spielt dieses Singen und wie ist das Verhältnis von diesem Singen, von den Stimmen der Opfer zu ihrem Tod?
Ah, also wir sagen jetzt die ganzen Spoiler. Okay.
Miroslav, wir sind unter uns.
Ja, okay, gut.
Und,
also hier unter uns.
Spoiler machen auch neugierig.
Dazu ist nicht viel überliefert, aber irgendwie wissen wir, dass der Täter, der hatte große mentale Gesundheitsprobleme und einer von seinen Haupttraumata war Gewalt in der Familie. Und er hat technisch immer danach gesucht, nach der Stimme der Mutter, um irgendwie getröstet zu werden oder irgendeine Ruhe zu finden. Das heißt, deswegen heißt es auch dann halt Voice Killer, weil er sucht sich immer aus dem Crowd irgendjemanden mit einer besonderen Stimme, und diese Stimme folgt er dann. Und deswegen, jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, den ich davor vergessen habe, dass da immer die Stimme denn eine gewisse Wichtigkeit in der Dramaturgie haben muss. Das heißt, wir haben diese drei wunderbaren Sängerinnen, die alle immer irgendwo so die Stellen haben, wo ihre Stimme als Klangfarbe fast etwas so Signalhaftes hat, etwas so anziehend Signalhaftes hat, was für sie dann immer tragische Folgen hat in der Geschichte.
Ein ganz wichtiges Stichwort in unseren Gesprächen schon vor ein, zwei Jahren war ja immer das Verschwommene und das Nebelhafte. In der Beschäftigung mit dem Stoff habe ich gelernt, dass es in Australien in der Zeit eine Art Verdunklung gab, ähnlich wie es in Deutschland ja auch gab. Also die Morde fanden im Halbdunkeln statt, weil die Stadt nicht so illuminiert war, wie normalerweise Städte illuminiert sind. Was für eine Bedeutung hat für dich diese Nebelhaftigkeit der Geschichte, dieses Verschwimmen, was Teil der Dramaturgie ist und was, glaube ich, für dein musikalisches Denken insgesamt auch wichtig ist?
Also es gibt da zwei Punkte. Das eine ist, dass eigentlich das Ensemble oder fast Kammerorchester, was Klangforum Wien spielt, in einer unglaublichen Weise, was wir jetzt diese Woche das erste Mal wirklich gehört haben, bildet irgendwie so einen fließenden Strom von Klang und, sage ich mal, so ein Pulsieren, was eigentlich alle irgendwie mitzieht, aber was dieses Pulsieren ist nie irgendwie allzu konkret. Es ist so eine pulsierende Masse, die dahinter immer steht. Und darauf schwimmen sozusagen die Stimmen der SängerInnen. Und diese Energie, die das Orchester eigentlich gibt, geht durch so drei große Wellen, sag ich mal, die sich immer mehr kondensieren und mehr verschnellern, bis es ein Ende gibt. Die Stimmen sind immer versteckt irgendwie so in dem Klang, als ob sie in irgendeiner Dunkelheit versteckt wären. Und dann sind sie oft so repetitiv und erst irgendwann mal kommen sie wirklich zum Vordergrund, als ob wir sie wirklich solistisch wahrnehmen würden. Und dann verlieren sie sich wieder eher in einer so einem repetitiven Decrescendo in dem Strom. Und das bezieht sich auf eine Theorie von Karl Ove Knausgård, die heißt Vanishing Point, und die heißt eigentlich, dass wenn wir uns eine Masse anschauen, die ist irgendwie für uns statistisch, die Menschen sind nicht konkret, sie sind erstmals nicht individuell sozusagen. Und dann bezieht sich unsere Aufmerksamkeit immer früher oder später auf irgendwelche Individuen. Und dann befragen wir uns diese Individuen, weil wir irgendwie aus irgendwelchem Grund dann daran interessiert sind. So, also was ist das für Menschen? Und vielleicht kommen wir wirklich in Kontakt mit denen. Und so werden die Menschen eigentlich konkretisiert und so kommen sie aus dem Chor heraus. Und das ist gerade in diesem Singen raus und rein immer dargestellt.
Wenn man eine Uraufführung inszeniert, dann kauft man ja ein bisschen immer die Katze im Sack. Nämlich, man muss zu einem Werk zusagen, das man noch gar nicht kennt, und größtenteils auch mit einem Werk arbeiten, das man erst im Laufe der Proben dann wirklich kennenlernt. Wie bist du in diesem konkreten Fall über das hinaus, was Marc vorhin erzählt hat, an dieses Stück herangegangen? Wie hast du dich herangetastet und dir erschlossen, was du da mit den Sängern jetzt in den letzten Wochen erarbeitet hast?
Ja, also das ist natürlich in diesem speziellen Fall, wenn man eben das Werk noch nicht hat, aber immerhin, sage ich mal, einen historischen Fall, auf das sich das Ganze bezieht, hat man natürlich ein bisschen mehr Fundament, als wenn man das jetzt nicht hätte. Andererseits ist es ja so, dass man eben diesen realen Fall hat, aber die Oper ja nicht den realen Fall abbildet. So, deshalb habe ich eigentlich, da haben wir in der Beschäftigungszeit, was ja auch schon erwähnt wurde, dass das Libretto eher ein Schauspiel ist, also hatten wir sozusagen den realen Fall, dann hatten wir dieses ursprüngliche Libretto auch und dann eben Stück für Stück kam dann das Werk von Miroslav dazu und dann haben wir natürlich auch miteinander gesprochen, aber vor allen Dingen ist ja dann immer das Spannende, was sieht man dann da, was hat man dann wirklich vor sich und wie kann man sich die Musik dann vorstellen, also für alle die, die das, also diese Partitur zu lesen, das ist natürlich Finn wahrscheinlich gleich gegeben, der liest das und er hat das im inneren Ohr vielleicht, das kann ich bei so klassischeren Stücken oder so, kann ich mir das auch relativ plastisch vorstellen. Wir haben tatsächlich bei der Partitur, die dann von Miroslav kam, gibt es eine digitale Form, also weil das ja im Computer auch geschrieben wird, dass man das so Tonhöhen oder Klangvorstellungen, also ich glaube, das Konkreteste war der Eierschneider, wenn ich das schon sagen darf. Das ist auch gleich meine Lieblingsstelle geworden, weil das sich wirklich wie Eierschneider angehört hat. Alles, was eben Stimme digital imitiert, was man dann ab und zu mal hört oder so, das ist natürlich alles sehr, sehr weit weg von dem realen Klang. Trotzdem versucht man sich natürlich ein Bild zu machen. Wir haben auch mit einer Korrepetitorin gearbeitet. Und dann hatte man eben so viele verschiedene Teile, also an Wissen, an Libretto-Geschichte, an dem Werk dann. Und dann ja baut man das zusammen und versucht eben dann zu überlegen, wie und was man daran davon erzählen will oder vor allen Dingen, wie man es auf der Bühne umsetzt und was einen natürlich daran interessiert.
Nun hat Miroslav gerade sehr viel von Abstraktionen gesprochen, von Dingen, die auch von verschwommenen, von fließenden Übergängen. Damit haben wir am Theater ja immer ein Problem, denn das Theater ist die Kunst, etwas Abstraktes mit konkreten Mitteln auf die Bühne zu bringen. Und war es jemals das Ziel, dieses Abstrakte erfahrbar zu machen oder wie sehr versuchst du gerade dem was entgegenzusetzen, in der nämlich etwas Konkretes, eine konkrete Erzählung?
Also das finde ich extrem wichtig, dass uns die ein Musiktheaterwerk, egal welches, aus welcher Zeit oder dass ich es versuche, immer auf der Bühne sehr konkret, sehr mich betreffend, sage ich mal, mich berührend zu machen. Und die Musik, also im Musiktheater, eben auch egal aus welcher Epoche man Musik spielt, versuche ich einfach mit den Inszenierungen immer es plastischer, hörbarer, fühlbarer, erfahrbarer zu machen für den Zuschauer. Wir haben natürlich jetzt auf der Bühne die Möglichkeit, das tatsächlich eben mit Menschen auf der Bühne konkrete Situationen, konkrete Szenen zu schaffen, in der uns dann diese abstrakte Musik, diese abstrakte auch Sprachbehandlung oder auch dieses Lückenhafte, was teilweise eben auch in der Sprache ist oder auch teilweise einfach, wenn langgezogen, gar nicht verständlich oder so, das aber mit so plastisch oder so uns angehend zu erzählen, dass man hoffentlich in den Bann gezogen wird, in den Bann der Musik und der Geschichte und der Figuren, dass es einem dann wirklich, dass es einen angeht, dass es einen berührt, dass man da mitgehen kann.
Miroslav, du hast viel von diesem Sog gesprochen, den die Musik hat. Und in der Orchesterprobe, die wir am Freitag hören konnten, hatte man auch hat man so zum ersten Mal begriffen, wie diese, also fast so Flächen sind, die irgendwo hindriften und die irgendwann uns als Hörer auch sehr mitnehmen. Wie entstehen diese Klangflächen? Wie ist das? Es ist jedes Instrument ist solistisch im Orchester, auch jede Stimme im Chor ist solistisch. Also das große Format der Partitur und entsteht unter anderem auch dadurch, dass 24 Sänger wirklich 24 untereinander notierte Stimmen sind. Wie organisierst du das als Komponist, dass am Ende jeder weiß, was er tun muss und damit diese flirrende und etwas bienenschwarmartige Wirkung entsteht?
Naja, du hast es gesagt, ich habe bienenschwarmartige, also ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit einer Art, wie kann man eine gewisse neue Polyphonie stiften, wie kann ich einfach viele Stimmen sogar einerseits selbstständig, aber andererseits auch gemeinsame Energie eigentlich stiften zu können. Und dazu habe ich ähnliche Recherchen gemacht von ganz unterschiedlichen, von den mathematischen Theorien, von der Schwarmbewegung über die Vektorkurven, den Bézier-Kurven, die eigentlich keine lineare, sondern eine, sag ich mal, kurvenartige Entwicklung. Also das ist ganz wichtig, zum Beispiel dort, keine Entwicklung ist eigentlich linear, sie sind alle irgendwie immer gebogen und das macht es in der Partitur wahnsinnig schwierig, weil das eigentlich nie so in so ganz einfachen Takten läuft oder so, weil es immer irgendwie so asymmetrisch zu den Takten läuft, weil unsere Taktstriche sind ja etwas sehr Regelmäßiges im Grunde genommen. Nur das, was mich interessiert, ist gerade das, was nicht linear durch das Regelmäßige geht, sondern das, was kurvenartig dadurch läuft. Und so entstehen eigentlich dann Möglichkeiten, wie sich ganz viele Stimmen in eine Richtung bewegen, aber zugleich sie nie denselben Weg gehen. Ganz interessant ist so für Nerds, dass einer der wichtigsten so Vektor, diese Bézier-Kurven, die das am besten beschreiben, die kommen eigentlich von der Entwicklung der Karosserien von Citroën. Also mit dieser Musik hat etwas zu tun mit den mit dem, wie gewölbt Karosserien in Autos eigentlich sind, weil diese mathematische Theorie wurde tatsächlich für Autos entwickelt, um damals das Unmögliche zu machen, und zwar Autos einfach so glatt designiert zu machen.
Das also, ist ein sehr nerdiger Funfact. Dann hätte ich aber auch noch eine nerdige Funfact-Frage. Wie klingt denn ein Eierschneider? Wir reden nicht von dem Eiersollbruchstellenverursacher, sondern von diesen kleinen Harfen, mit denen man das Ei in Scheiben schneiden kann. Wie klingen die und vor allem, warum sind sie Teil der Partitur? Warum brauchst du sie?
Also die ganzen MusikerInnen im Graben haben nicht nur das, sie haben schon so ein bisschen Kleinkram noch daneben. Sie werden noch dann andere Sachen eigentlich hören, die schon musikalische Qualität haben, aber keine Instrumente sind. Aber irgendwie alle beziehen sich immer auf die Eierschneider. Der Spoiler ist, dass wir tatsächlich dann am Ende keine Eierschneider haben, sondern Kartoffelschneider, was ein Beitrag des Klangforums Wien ist, weil die Kartoffelschneider besser klingen als die Eierschneider, was ich nicht wusste, aber wir haben solche Spezialisten für neue Musik, dass wir das Bessere haben. Und ich denke, jeder, der mal klein war und der Mama in der Küche helfen sollte, aber das in der Tat nicht gemacht hat, hat ja alles Mögliche da aus den Schubladen rausgenommen und versucht darauf was zu spielen, oder? Ja, genau. Also dann weiß auch jeder, wie ein Eierschneider klingt in der Tat.
Finnegan, du bist derjenige, der diesen Bienenschwarm steuern muss und mit metrischen Bewegungen etwas organisieren muss, was, glaube ich, gar nicht metrisch gedacht ist. Wie geht's dir damit? Wie geht das überhaupt? Und was ist die spezifische Herausforderung dieser Partitur?
Mit diesem Partitur ist es ganz offensichtlich, dass es um eine tadellose, es ist eine Art tadelloser Übergang. Also es gibt keine Ecke im ganzen Stück. Es ist nicht nur, dass es linear ist, es ist immer eine Art Übergang. Und beim Dirigieren, das ist das Allerschwerste, weil man muss die Ziele erreichen, aber ohne nachzudenken, dass man ein Ziel im Kopf hätte. Ich glaube, dass es ist zweisichtig, weil einerseits sei es das Orchester, der Chor oder unsere unglaubliche Besetzung vom Sängen. Das Stück erfordert eine sehr, sehr, sehr intensiv Art persönliche Verantwortlichkeit, weil was das Publikum zuhört, ist diese schwebende, diese amoebemäßige Klänge, wenn ich das sagen darf, diese in sehr lange Perioden erdachten, also sehr langsam, sehr langsam verwandelten Klang, aber die Virtuosität, dass es braucht, um das hinzukriegen, weil alle einzelne Musiker muss seinen eigenen Weg mit der Partitur finden. Ich glaube, dass mein Job ist viel leichter als die eigentlich das Musik spielen müssen, weil alle muss seinen eigenen Weg finden, zum Beispiel in einer Art Dynamik, würde ich sagen, dass obwohl um das es sehr langsam verwandelt, muss man ein nach einander Diminuendi, Crescendi machen, die sind nicht gleichzeitig. Das ist genau der Punkt. Und die Selbstbewusstsein eigentlich allein eine solche Art Dynamik zu schaffen, das ist unglaublich besonders. Und ich würde sagen, ich sage das auf Englisch, damit sie mich verstehen kann, this cast are doing things that you cannot believe an opera cast could do. And it's an incredible privilege for me because they to be able to pull off a piece like this, which demands such specific and extreme registration for the singers, but also such you have to really confront the challenges it poses head on. And I am extremely proud that they are doing as they're doing, as you've just heard and as you will hear when you hear it. But it's eine sehr, sehr einzigartige Arbeit, die ich bis jetzt nie erlebt habe.
Seth, wir haben vorhin im ersten Ausschnitt etwas gehört, was in der Oper eine ganz große Rolle spielt, nämlich, dass du eigentlich mit zwei Stimmen an dem Abend singst. Du bist ein Bariton, bist kein Countertenor, aber trotzdem singst du immer wieder in diese Falsettlage. Nun hören wir insgesamt, dass viele Stimmen in der Oper sehr hoch sind. Also die beiden Caroline und Holly fangen ja eigentlich erst da an, wo die Königin der Nacht aufgibt. Aber ich glaube, bei deiner Rolle, da hat diese Falsettlage auch noch eine inhaltliche Bedeutung. Was passiert in der Figur, dass Eddie so in diese hohe Stimme hineingeht?
Ich glaube, unsere Idee ist, dass die hohe Stimme ist seine echte Persönlichkeit. Richtig? Habe ich das verstanden? Nee. Ja, so das ist Eddie im Echt, ist diese hohe Stimme. Es ist die Stimme von seiner Mutter in seinem Kopf, in seinem Körper. Die Mutter war seine engste Beziehung in seinem Leben. Und wenn er allein steht, dann singt er immer in diese Stimme. Und wenn jemand anders auf der Bühne ist oder wenn jemand ihn beobachtet, muss er sofort, ach nee, ich bin ein Mann, ich muss mit einer männlichen Stimme singen. Und er versucht das immer runter zu drücken oder irgendwas. Aber es kommt. Und wenn durch den Stück, wenn er ein bisschen mehr und mehr verrückt ist, dann kommt das ein bisschen oft in die schlechten Momenten. Wenn jemand da ist und er singt plötzlich in diese Falsettstimme, ach, oh, ja, dann muss ich das wieder. Und das ist wirklich cool, das zu spielen. Es gibt eine andere Facette dieser Rolle. Jede Person hat zwei oder mehrere Seiten daran. Und für mich, das ist, was mit diesem Charakter interessiert, zu spielen ist oder interessant ist, ja, zu spielen ist.
Wir wissen ja aus den historischen Berichten, dass dieser Eddie Leonsky, der das Vorbild von Private in der Oper ist, ein ungeheuer sympathischer Mensch gewesen sein muss, der Menschen wirklich verzaubert hat. Spielt es für dich eine Rolle, diese Ambivalenz der historischen Figur, um daraus eine Bühnenfigur zu formen?
Wenn ich eine Rolle spielen muss, dann muss ich einen Weg finden, das to sympathize, mit dem sympathisch zu werden. Muss ich das? Sonst kann man das nicht glauben. Und in diesem Fall, es ist so kompliziert, weil er ist ein sympathischer Person. Er war eine sympathische Person. Er hat so eine schlechtes Leben. Und er ist auch mental problems dazwischen. Das ist in den Genen, ja, natürlich. Aber alle Leute mit diesen Genen sind nicht Serial Killer. Alle Leute mit schlechter Upbringing sind nicht Serial Mörder. Es ist die Gemischung der zwei. Und etwas musste passiert sein, dass ich muss diese sympathischen Momente finden. Und es ist nicht so, dass das Publikum zu viel sympathisiert mit dieser Charakter. Das ist nicht, es ist mein Job, die dunklere Seite zu erleben. Und für euch hoffentlich können wir sehen, okay, wenn das so extrem auf der Bühne ist, dann vielleicht können wir ein Connection finden zwischen uns und dieser sehr extreme Charakter, die dunklere Seite von uns zu finden. Und deswegen müssen wir ein bisschen Sympathie haben mit diesen, finde ich.
die Damen, die Eddie kennengelernt hat, die fanden den nicht unheimlich. Also der war ein bisschen naiv, auch ein bisschen tatsächlich, also historisch betrachtet, auch ein bisschen so zurückgeblieben. Aber der ist halt auf eine Art, also in seiner emotionalen Entwicklung so. Aber war eben ein sehr kräftiger, starker Mann so. Und die Frauen, die ja, also er war Anfang 20 und die Frauen waren eben schon alle über 30, die haben den irgendwie anscheinend schon sympathisch gefunden. Die hatten also keine Angst. Und das ist ja schon interessant, weil ich kann mich doch mit jemandem an einer Bushaltestelle unterhalten. Das muss ja, also das ist ja eben auch die Frage der Verantwortlichkeit der Gesellschaft und so weiter, ne? Dass man sagt, man wird sich, also man kann sich doch unterhalten, oder es ist tatsächlich so, wir haben uns das dritte Opfer, die hat den ja im Regen unter den Schirm mitgenommen. Und das ist ja eigentlich eine total nette Geste, aber das macht man ja nicht bei jemandem, wo man denkt, oh Gott, auf gar keinen Fall. Also das, der muss, und das sieht man auch in den Bildern von ihm, gibt's nicht viele, aber das scheint ein sympathischer, also eine sympathische Erscheinung gewesen zu sein, der gern gelacht hat, der gerne in der Gesellschaft irgendwie auffällig war im Sinne von, dass er sie unterhalten hat. Er konnte auf Händen laufen, der hat irgendwie das geliebt, wenn die Leute ihn anschauen. Und das sind ja irgendwie Momente oder die Sängerin, die hat den richtig, die wollte den mit nach Hause nehmen, die hat den abgeschleppt. Also die wollte ihn mitnehmen, ne? Also das war tatsächlich eben, das muss eine nette Ausstrahlung gewesen sein, und das zu finden und gleichzeitig aber eben auch diese Tiefe und dieses Dunkle zu suchen und eben da auch stimmlich eben diese verschiedenen Facetten zu zeigen, das ist ja total spannend. Und das macht's ja auch viel aufregender, weil wenn ich selbst in dem Moment, wo ich die Szene sehe, wo zwei an der Straßenbahnhaltestelle sitzen und sich eigentlich unterhalten, und wir wissen natürlich als Zuschauer, oh, das geht nicht gut aus, und trotzdem spüren wir, ist alles okay. In dem Moment müsste man noch nicht. Und dann ist er so ein bisschen, dann fängt er immer an, ich habe dich singen gehört. Ah ja, okay. Und dann, ja, du erinnerst mich an meine Mutter. So speziell, wenn man sich gerade kennenlernt. Aber auch da kann man ja noch so, ne? Und es geht so Step by Step. Und dann eben, weiß man das, und dann geht es so schnell. Und es ist aber auch in den Momenten immer noch nicht vorhersehbar. Also es kommt tatsächlich, und das versuchen wir immer mit diesen hohen Tönen, weil diese Psychologie, weil wenn du sagst, wir haben alle zusammen gesucht, wie kann so etwas sein, wie kann so etwas passieren, das können wir uns ja alle nicht komplett erklären. Man kann verschiedene Ansätze denken, aber man kann es nicht verstehen. Und dann aber eben über diese, in der Oper, diese Kunstform sozusagen auch zu nehmen, dass diese hohen Töne irgendwas in ihm auslösen, wo etwas passiert, was sozusagen nicht mehr kontrollierbar ist, das ist ja eigentlich auch, also ist auch was, also genau, das ist fast was Chemisches oder irgendwie so, und es ist nicht mehr steuerbar, es ist nicht mehr kontrollierbar, und dann passiert sowas, und das ist natürlich dann, also hat eine irre Energie oder irre Kraft.
Und danach versteht er nicht, was er getan hat. Ja. Ja. Okay. Sondern er hat alles vergessen, was, weil ich weiß, dass ich jemanden getötet habe, aber ich habe keine Erinnerungen dabei, weil ich war nicht dabei, oder war ich? Und es ist immer, und er ist auch, eine Sache, das ist, dass wir oft darüber gesprochen haben, er ist wie ein Kind in einem großen, starken Körper. Er ist nicht ein Mann, er ist ein Kind, er ist ein Junge. Und in seinem Kopf, und er versucht, ein Mann zu zeigen, aber er versteht nicht, was ein Mann wirklich ist. Und das ist.
Ja, und er kann sich eben nicht erinnern. Das hat einerseits mit seiner ständigen Betrunkenheit zu tun, so dass an diese Morde selbst. Aber er kann sich eher an positive Dinge. Er kann sich an diese Frauen erinnern. So, die hat so schön gesungen. Also wenn ich ihr die Luft abdrücke, kann sie doch gar nicht weiter singen. Also steht vor sich selbst. Also hat natürlich auch mit seiner Schizophrenie zu tun gehabt und so weiter. Aber trotzdem, das ist schon auch, also genau, es ist so sehr komplex. Und
es geht um die Stimme der Mutter in irgendeiner Weise immer. Und die Mutter ist nun die einzige Figur in der Oper, die nicht singt, sondern eine Schauspielerin ist. Das war unser Podcast zur Uraufführung Voice Killer, die am 13. Juni 2025 im Musiktheater an der Wien stattfinden wird. Das war der letzte Podcast zu den Neuinszenierungen für die Spielzeit 24-25. Im September geht's hier weiter, und dann werde ich mit dem Produktionsteam der Oper L'Occasione fa il ladro, Gelegenheit macht Diebe, über dieses Werk von Gioachino Rossini in der Kammeroper sprechen.